Allein schon seine Ausstellungstitel sprechen Bände. Weißt du, schwarzt du? Oder lieben und haben, Gedankenstrich, lieb haben. Oder eben aufgetischt, Gelage von einst kunstvoll konserviert. Daniel Spörri nannte das Eat Art. Am Mittwoch ist er gestorben, mit 94 Jahren. So erinnern wir heute mit diesem Gespräch an einen kantigen, humorvollen Künstler, den ich Anfang 2015 traf. Im Künstlerhaus Markt Oberdorf bei seiner Ausstellung Jäger und Sammler. Und ich fragte eingangs, warum ist für Sie das Wichtigste am Menschen der Darm?
Aha, auf alles kann man beim Menschen verzichten. Seine Extremitäten, seine Augen, das Wichtige ist nur vom Mund bis zum Arschloch. Dieser Weg, der ist das Wichtigste und das lebt immer noch.
1:1, eine Stunde, zwei Menschen. Norbert Joa im Gespräch mit
Daniel Spörri, Sammler und Jäger, Künstler und Wirt.
Ich treffe ihn im Künstlerhaus Markt Oberdorf, das derzeit 70 Werke von ihm zeigt. Wer es sehr, sehr eilig hat, sollte sich welche beiden Objekte anschauen.
Das Museum ist nicht so groß, da kommt man gar nicht drum herum, alle zu sehen. Aber es gibt eins, auf das bin ich stolz, das zeige ich jetzt zum ersten Mal in seiner jetzigen Form. Das ist eine Sammlung von Kinderstühlchen und von Schädeln. Echte, ganz viele echte Schädel. Fragt man mich immer, wo hast du das her? Aber es gibt Händler auch dafür, es gibt Händler für alles. Und die sind auf den Kinderstühlchen und die heißen Alpha und Omega, also der Anfang und das Ende. Und die Kinderstühlchen sind natürlich das Alpha und die Schädel sind das Omega.
Ich habe mir es vorhin schon betrachtet, darunter geschmückte Schädel, nehm an ethnologische aus Papua-Neuguinea oder von Menschenjägern.
Ja, sind teilweise ganz seltene Museumsstücke und ein Keltenschädel zum Beispiel, einen versteinerten, 2500 Jahre alt. Dann aber auch so Kitschobjekte wie ein Telefon in Form von einem Schädel, den man so, der Hörer ist dann die Nase und so weiter. Das nimmt man so aus dem Schädel heraus, aus Plastik. Also auch dummes Zeug, alles, was ich fand, mehr oder weniger.
Wollen Sie dem Tod auch ein wenig vom Schrecken nehmen, indem er putzig auf Kinderstühlchen Platz nimmt?
Nein, ich meine wirklich den Anfang und das Ende. Die Kinderstühlchen, die sind auch aus allen Kulturen, genauso wie die Schädel. Ich meine damit einfach tatsächlich diese Spanne zwischen der Geburt und dem Tod. Und das Hässliche gehört zum Schönen und das Blöde zum Intelligenten und so weiter. Das sind einfach Gegensätze, die mich schon immer interessiert haben.
Und wenn jetzt einer sagt, aber das waren und sind in gewisser Weise doch echte Menschen?
Naja, wir machen da draus so ein Theater und sagen, das gehört nicht, das ist ein Mensch. In Wirklichkeit sind das Knochen einfach. Und bei einem Tier macht es uns ja auch nichts aus, ein Schädel. Hingegen bei uns, wir nehmen uns so wichtig und sagen, ein Menschenschädel, der gehört begraben oder was weiß ich was. Das beinhaltet, dass man glaubt, dass da noch etwas drin ist, mehr als im Knochen. Also, man glaubt also noch an den alten Reliquienkult, wo der Knochen noch als Träger die Essenz des Menschen beinhaltet. An das glaube ich ganz sicher nicht mehr.
Wäre es dann denkbar, dass eines Tages Ihr Schädel noch Platz nimmt auf einem weiteren Kinderstuhl?
Aber das ist mir vollkommen egal, was damit passiert. Vielleicht. Aber ich vermute, dass in meinem Fall man da nicht lange fackelt und es einfach verbrennt, das Ganze, was da übrig bleibt.
Jetzt sind wir sehr schnell bei den letzten Dingen angelangt, aber darum geht es ja auch in der Kunst und vor allem um Liebe und Tod. Und Sie kollagieren hier auf manchmal befremdende, dann bizarre, faszinierende Weise Dinge, die erstmal nicht zusammengehören. Krähenfüße, Unterkiefer, Porzellan, Püppchen. Draußen hängt ein Rasterzopf, der aus einem Kinderschuh quillt.
Aha, der hat eine besondere Geschichte. ein junges Mädchen, die war auch Kritikerin von einer Vanguarde-Zeitung. Plötzlich ruft sie mich an und sagt, du, ich bin im Zug mit einem Inder. Der hat sein Leben lang seinen Rasterzopf nicht abgeschnitten. Er will wieder zurück nach Bombay, nach Indien. Und er würde ihn abschneiden, wenn man ihm ein Ticket dafür zahlt. Würdest du das tun? Sag ich, ja sicher, natürlich. Der soll zu meinem Gießer gehen, der gibt ihm die 1000 Euro. Dann soll er mir den Zopf lassen. Das hat er dann gemacht. Und das ist er.
Und soll mir nun was sagen?
Das können Sie sich selber ausdenken, was Sie wollen. Ich fand es einfach fantastisch, dass der... Das Kinderschüchen ist auch so ein ganz spezielles, wenn Sie das genau angeschaut haben. Das ist nämlich geflickt und hat so Flicken. Und das ist ein armes Berg-Kinderschuh. Der ist so richtig gehend alt und verschrumpelt. Und das hat mir eine ähnliche Message wie die Stühle. Und also auch alt und jung und... So.
Und bei der kleinen Puppe und dem afrikanischen Riesenpenis ist der Zusammenhang leichter.
Ja, da haben Sie herausgefunden, dass das ein Stiefelknecht ist. Das ist ein sehr gemeiner Stiefelknecht, nämlich. Der ist in Europa erfunden worden und ist ein antifeministisches Objekt. Da steht man nämlich auf den Kopf mit einem Fuß, dann tut man zwischen ihre geöffneten Beine aus Eisenguss den anderen Stiefel und so zieht man ihn aus. Das ist ein ganz niederträchtiges Objekt. Und der habe ich in der Tat das ist ein Wächter. In Afrika nennt man das einen Hauswächter, diese Penisse, die man schnitzt ganz grob und dann in einen Erdhaufen steckt vor der Hütte. Das soll sozusagen symbolisch die Kraft bedeuten, die Geister abhalten sollen, einzudringen.
Herr Spörri, all diese Dinge müssen Sie irgendwann gesammelt haben. Wo finden Sie das?
Na, kann man sagen, überall, aber hauptsächlich auf Flohmärkten. Die erzählen ja alle unglaubliche menschliche Geschichten.
So kommen Sie zu über 100 Teigradeln, Fleischwölfen, Kartoffelschälern. Ich ahne, wie es in Ihrer Wohnung aussieht.
Nee, die ist gar nicht so durcheinander, wie Sie meinen. Es braucht auch eine Ordnung, um das zu ordnen. Also es ist nicht ein Sammelsurium, das ist nicht einfach Müllhaufen, sondern die sind schön geordnet. Zum Beispiel meine Sparschäler, die faszinieren mich, weil einfach eine ganz simple Erfindung, übrigens glaube ich sogar, dass das irgendwo in Süddeutschland oder in der Schweiz erfunden wurde, im Zweiten Weltkrieg. Vorher gibt es, glaube ich, keine Sparschäler, diese Schlitze in einem Messer. Und dadurch wurde dann die Schale dünner. Da hat man gedacht, man kann den Schlitz einstanzen in das Küchenmesserchen, man kann ihn querstellen, man kann ihn krumm machen und man kann ihn beweglich machen und was weiß ich. Und so habe ich im Ganzen, glaube ich, 150 verschiedene Sparschäler. Das ist für mich dann schon die ganze darwinsche Theorie von der Entwicklung auch des Menschen und aller Tiere und allem Lebendigen, auch Blumen und alle verändern sich ja ununterbrochen. Wir selber existieren ja erst seit 2 Millionen Jahren. Das ist überhaupt nichts im Verhältnis zu den Milliarden von Jahren, wo die Welt ist. Wir haben 2 Kilo Mikroben im Darm, die verrichten die ganze Arbeit der Verdauung, machen die, nicht wir.
Und am Ende werden sie uns auch verdauen. Wir sind schon wieder beim großen Thema, auch ihrer Kunst. Und der Titel sagt es ja, Jäger und Gejagte. Mhm. Der Mensch ist beides und wird am Ende immer erlegt von der Zeit. Das stimmt doch melancholisch, oder?
Nein, weil es sind ja nicht nur wir, sondern alle Tiere sind Jäger und Gejagte. Alles auf der Welt wird gejagt und jagt. Kochen ist nichts anderes. Sie töten zuerst ein Tier, dann schneiden sie ein Stück ab und kochen es oder braten es oder essen es roh. Wir sind alle Jäger und Gejagte.
Und Sie sehen dem Ende heiter entgegen?
Absolut. Also heiter. Ich weiß, dass es so ist. Fertig.
Denn im März werden Sie 85 und von Ihnen ein zentraler Satz lautet, ich denke immer vorwärts. Aber ist es ein erfreulicher Blick voraus?
Naja, ich freue mich drauf. Wie hat der schon der Valentin gesagt? Ich freue mich, denn wenn ich mich nicht freuen würde, wäre es trotzdem so. Also kann ich mich auch freuen. Ich glaube nicht an einen Himmel, in dem ich dann sitze und mich Ewigkeit langweile, sondern es zerfällt alles wieder in Atome, bleibt aber bestehen. Ein Glas Wasser ist, ganz egal wie oft es verändert wurde, ist schon Milliarden Jahre alt. Es war immer gleich viel Wasser. Prost!
Das geht ja gut los. Ich bin heute auf Hausbesuch im Künstlerhaus Markt Oberdorf bei Daniel Spörri, der hier ausstellt und der Zeit seit 50 Jahren fallen.
Aha. Ja, ich klebe die Dinge auf. Ich mache eine Momentaufnahme, aber anstatt ein Foto, das ja auf zwei Dimensionen reduziert, gebe ich ihn zu sehen in drei Dimensionen, nämlich so wie er ist. Ich klebe alle Objekte von einem Moment auf und hänge es an die Wand. Verändere also die Sichtebene und tue es in die Sichtebene. An der Wand sehe ich es plötzlich als Relief.
Ich fange diesen Moment ein und dafür muss der Tisch, muss die Anordnung nichts Besonderes haben, nur ein Stück Alltag sein?
Genau, darum ging es auch. Anstatt die immer nur diese Hochkunst, die man, also es war, alles war vorher für die Elite gedacht, das Beste, das Tollste, wo man auch meinte, ein König, der ist mehr als wir, der muss nicht scheißen, sondern nur wir sind im Dreck und er ist vornehm. Deswegen gab es keine Toiletten in den Schlössern, weil das eben verpönt, das machen reiche Leute nicht, sowas.
Und Sie sagten, ich nehme einen Ausschnitt aus dem Jetzt. Das könnte auch unser Tisch hier sein, im Büro
genau,
des Nebenraums.
Es ist virtuelles Fallenbild. In zwei Stunden ist das geklebt und hängt an der Wand. Heute gibt es Gleime, die in 5 Minuten sehr gut halten.
Dann wäre ich allerdings auch mein Aufnahmegerät los und meine Uhr das, und Ihre halbgetrunkene Kaffeetasse.
Genau.
Was machen wir mit dem Kaffee?
Das fließt dann weg. Das kann man nicht machen. Doch, man könnte sogar eine Art Leim, der bindet die Flüssigkeit. Das gibt es auch.
Und Sie haben all das gemacht und es gibt Aufnahmen und natürlich auch die Originale in Museen. Wir haben eine Kollegin losgeschickt mit einem Foto ihrer Eat-Art-Kunst und das zeigt einen Tisch mit allem, was vom Gelage übrig blieb. 6 Teller voller Soßenreste, dreckiges Besteck, Schüsseln, rote Servietten, volle Aschenbecher, 3 Scheiben Brot im Körbchen. Das wurde vor Jahren verleimt und fixiert für die Ewigkeit. Und dazu haben wir eben über unsere Kollegin auf der Straße die Frage serviert, ist das für Sie Kunst?
Ja, warum denn nicht? Es ist ein Ausdrucksversuch.
Kunst in Anführungszeichen.
Das sind nur leer gegessene Teller. Also das ist keine Kunst.
Also mir gefällt es überhaupt nicht. Ich persönlich würde das nicht als Kunst bezeichnen, weil man nicht erkennen kann, was ein Künstler damit ausdrücken will.
Das gucke ich jetzt nicht so gerne an. Eigentlich ein bisschen ekelhaft.
Es hat eine gute Gestalt irgendwie in jeder Hinsicht. Das ist natürlich nicht sehr schön hier, aber das Arrangement ist auch nicht schlecht.
Was einfach aus dem Leben gegriffen ist, was einfach unaufgeräumter Tisch, finde ich schon mal ganz gut. Ja, ich assoziiere, dass es irgendwie ein wunderbares Mahl gewesen sein muss, dass die Leute zufrieden und happy sind.
Das empfinde ich auch nicht als Kunst, weil das erinnert mich daran, dass ich jetzt viel zum Abspülen habe.
Wenn dreckiges Geschirr Kunst ist, dann habe ich auch Kunst zu Hause.
Ärgert oder amüsiert Sie die oft vehemente Reaktion?
Sie ist mir, ich muss sie hinnehmen, wie sie ist. Also sie haben recht. Ich meine, ich würde wahrscheinlich auch etwas Ähnliches sagen. Wenn man mir einfach so blöd das hinstellt und sagt, was halten Sie davon? Dann sage ich auch, ein unaufgeräumter Tisch, nicht geputzt, noch nicht gewaschen. Jetzt kommt dann gleich die Serviererin und räumt das ab. Würde ich genauso sagen wie die Leute. Warum nicht? Die haben ja recht. Was sollen die mit so einem Foto auf der Straße machen? Das ist natürlich auch dumm von euch, dass ihr sowas fragt, die Leute. Kunst hat immer in irgendeinem Kontext, muss das stattfinden. Man muss Kunst erklären auch.
Meinen Sie, die Reaktion wäre anders, wenn Sie vor dem Tisch an der Wand stehen würden?
Naja, erstens stehen Sie in einem Museum. Das ist mal schon, Sie sind in einem außergewöhnlichen Raum, in dem man sie nicht fragt, soll man jetzt das abwaschen, sondern es hängt schon an der Wand. Sie wissen, Sie müssen es jetzt als etwas Besonderes anschauen. Auf jeden Fall käme dann einem intelligenten Menschen bald mal in den Sinn, vielleicht ist das extra so banal und so also will er mich auf etwas hinweisen. Und da er mich auf etwas hinweisen will, wenn ich positiv der Sache gegenüberstehe und nicht einfach nur behaupte, diesen Dreck soll man jetzt wieder wegschmeißen in den Müll, ich bin ganz einverstanden, kann man tun. Aber wenn man sich überlegt, was hat er sich vielleicht dabei gedacht, dann käme man auf die Idee, dass er vielleicht zeigen wollte, dass auch das Ungewaschene und Unaufgeräumte einen Sinn macht. Und nicht nur das verlogen, reiche, hübsche, hingestellte, kostbare und so weiter. Und darum ging es damals, in den 60er Jahren, ging es um die Banalität, die man zeigen wollte, dass auch die Banalität, der Alltag, das Alltägliche einen Sinn macht.
Mein 10-jähriger Sohn hat sich das angeschaut, war auch fasziniert und meinte dann aber, warum ist mein leer gegessener Spaghetti-Teller, wenn ich ihn an die Wand hänge, keine Kunst?
Er ist es, er ist genauso, aber meiner war auch nicht Kunst. Er ist Kunst geworden dadurch, dass ich ihm einen Sinn gegeben habe.
Aber Ihre Sachen sind den Museen letztlich wertvoll und auch hochversichert.
Ja, fragen Sie mal, warum. Weil sie alle Träger sind von etwas, von einer Idee. Es ist nicht die Sache selbst, die den Wert hat, sondern wir geben ihr einen Wert, weil sie diese Idee getragen haben, weil sie Träger von dieser Idee waren.
Dann möchte ich aber auch diesen Tisch von dem Moment aus Händen von Daniel Spörri 1970. Mhm. Das kann ich mir nicht selber jetzt mal heute Abend nach schaffen.
Deswegen ist nicht jeder Tisch von jedem wertvoll, sondern nur der, wo ein Herr Spörri oder ein Herr sonst was eine Idee eingeimpft hat. Und der ist dann Träger von dieser Idee.
Und dennoch könnte ich mir vorstellen, dass Sie innerlich auch bei Ihrem Humor leise kichern, wenn manche Tischplatte heute mit 100.000 gehandelt wird.
Und Sie meinen, dass das nur bei mir der Fall ist? Nein, das ist bei vielen der Fall. Außerdem, das ist nicht so, dass jetzt, weiß ich was, Sammler überall dreckige Tische an den Wänden haben. Da tun schon ihre Frauen aufpassen und sagen, ich muss immer abwaschen und du bringst mir einen dreckigen Tisch nach Hause, der behauptet, das ist Kunst. Das höre ich doch ununterbrochen. Sie werden nicht verkauft, die hängen in ein paar Museen.
Haben Sie schon von gefälschten Tischplatten gehört, die im Umlauf sind?
Ja, habe ich. Es gibt es ab und zu. Man verlangt ja oft in Auktionshäusern ein Zertifikat von mir, dass es wirklich meiner war. Und wenn ich sage, nein, das war er ganz sicher nicht, aus dem und dem Grund, dann ist es plötzlich wertlos.
Aber Sie spülen nach jedem Essen, schätze ich, immer ab.
Ich spüle gerne ab, weil das ist für mich so etwas sauber machen, finde ich. Gut, ich muss ja sowieso sauber machen, weil sonst klebt bei mir nichts. Also alles, es muss sehr sauber sein, um gut zu halten.
Da dürfen Sie, nachdem Sie lange in Paris lebten und dort auch diese Idee hatten, den nächsten Titel ansagen. Bonzé und Tété singen
Dans ma soucoupe, in meiner Untertasse.
Quand je ne suis pas dans mon assiette, c'est que je suis dans ma soucoupe. Quand je ne suis pas dans ma soucoupe, je bois la tasse. Quand je suis au fond de ma tasse et qu'on me ramasse à la cuillère, ça veut dire que j'ai pas eu de bol à découvert. Quand je suis pas dans mes petits souliers, c'est que je marche à côté de mes pompes. Quand du bureau je me fais virer, c'est que je veux pas cirer les pompes. J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Je suis foutu. Je m'en fous bien, toi je ne serai plus, je ne serai plus terrien.
Bayern 2, 1:1, der Talk, erinnert heute an den Künstler Daniel Spörri. Am Mittwoch ist er gestorben, mit 94 Jahren. Und im Frühjahr 2015 durfte ich ihm begegnen,
bei einer Ausstellung. Sonst sind seine Werke eher zu sehen in Paris, New York, Berlin. Wie passt da in diese Reihe das Künstlerhaus Markt Oberdorf?
Es passt vielleicht noch besser, weil ich es selber rausgesucht habe. Ich wollte hier ausstellen. Ich wurde nicht eingeladen, sondern ich sah dieses Ziegelhaus hier, das mich fasziniert. Ich wusste nicht, was für eine Fabrik oder so, aber es sah schon eher aus, wie wenn es ein Museum wäre. Und da habe ich dann gesagt, da stelle ich gerne aus. Und so kam es zu der Ausstellung. Also die habe ich jetzt gewollt.
Jäger und Gejagte. Und wir treffen uns in einem Nebenraum, reden auch über ihr Leben. Geboren als Isaac Daniel Feinstein in Rumänien, in Galați, dem letzten großen Hafen vorm Donaudelta. Genau. Welche Rolle spielte der Fluss im frühen Kinderleben?
Im frühen war er für mich ein Meer und nicht ein Fluss, weil ich auf die andere Seite, da ist sie schon so breit, dass es für mich so weit war, dass es ein See, ein Meer, es war unendlich groß, kann ich mich erinnern. So.
Dann auch dort schwimmen gelernt?
Schwimmen habe ich überhaupt nicht gelernt. Erst als ich in die Schweiz kam, da wurde ich dann 13 und musste ins Wasser springen und so, das war schrecklich.
Bis zum Alter von 12 Jahren haben Sie dort gelebt. Und stimmt das, Sie haben es seitdem nicht mehr betreten, das Land?
Doch jetzt. Ich bin vor 2-3 Jahren nach Rumänien, wollte vor allem wieder Erinnerungen und schreckliche Erinnerungen sehen, was das war. Ich spreche jetzt von einem Pogrom, in dem mein Vater umgebracht wurde. Und als ich diese Orte sah, dann wollte ich nicht mehr weiter. Ich hatte eine ganze Rundreise mir voraus organisieren lassen. Habe ich das fallen lassen, habe das nächste Flugzeug wieder zurück nach Wien genommen.
Da nutzten auch keine 70 Jahre Abstand?
Nee, hat mir nicht gut gefallen.
Ihr Vater war ein evangelischer Missionar, konvertiert vom Judentum. Heißt es, dass Ihre Erziehung dann stark christlich war? Oder war auch das Jüdische noch mit drin, dass Sie die Wurzeln kennenlernen?
Nee. Also als Kind bis 12, da weiß man noch gar nicht, was Wurzeln sind. Ich wurde indoktriniert mit ganz evangelischem, mit Sprüchen und allem Möglichen. Ich konnte die Bibel auswendig, die hat man mir erzählt und wie lieb Jesus war und alles Mögliche. Und all das schreckliche Zeug wurde ich da mit voll gepumpt und war auch schlau, ein schlaues Bübchen. Man sprach Deutsch zu Hause. Wir hatten deutsche Mädchen, so aus Siebenbürgen. Meine Mutter, die half dem Vater in der Missionsarbeit. Gott sei Dank hat er nur ganz wenige überzeugt von seiner Idee.
In dem Zusammenhang passt Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Nicht so.
Doch, in meinem Sinn schon.
Sie haben sich die letzten Wochen sicher auch Gedanken gemacht, was Religion anrichten kann, wenn Fanatiker sie leben.
Alle Kriege wurden im Namen Gottes gemacht und immer haben alle gesagt, Rübe ab. Egal, ob das katholisch oder muselmanisch oder was immer war. Die Musulmanen sind nur heute noch dort, wo wir im Mittelalter waren.
Naja, Hitler und Stalin haben nicht in Gottes Namen Krieg geführt.
Aber doch auch gegen die Juden zum Beispiel. Also irgendwie waren es auch...
Nicht im Namen der Religion, aber viele große Kriege. Also da ist bei Ihnen nichts geblieben, im Gegenteil.
Nein, ich musste, das ist Arbeit. Glauben ist einfach, zum Atheisten werden braucht viel Arbeit.
Ihr Vater, Sie haben es schon angedeutet, ist in einem Pogrom umgebracht worden 1942. Ihre Mutter flieht mit den 6 Kindern in die Schweiz. Da hat sich ja deren Name Spörri viel geholfen auf der Flucht. Da gibt es einen Onkel, der auch hilft, Rektor der Uni Zürich. Also da waren sie 12 in Zürich, in Sicherheit und endlich kamen die goldenen Jahre?
Nee, ich war ja wunderbar verwildert in Rumänien. In der Schweiz war es furchtbar, weil vorher war ich in keiner Schule mehr. Die rumänische Schule nahm mich nicht, weil sie schon die Faschisten waren, Antonescu, es war ähnlich wie Nationalsozialisten. Dann in der deutschen Schule, wo ich ein sehr guter Schüler war, bis vorher wurde ich natürlich noch früher rausgeschmissen mit Feinstein. Und die Juden wollten mich nicht, weil ich kein Jude mehr war. Erstens ist die Mutter Schweizerin, die Mutter gilt bei den Juden. Also war ich kein Jude, ich war kein Rumäne, ich war kein nix war ich. Also war ich in keiner Schule. Und es war Krieg. Und das war wunderbar. Da war ich richtig ein verwilderter Junge, 2 Jahre lang. Und dann musste ich in die Schweiz plötzlich wieder in eine Zucht von einem schweizerischen Universitätsprofessor mit einer entsprechenden Frau, die ganz streng war. Und Dani hast du die Finger gewaschen und so weiter. Das war schrecklich.
Und dennoch im Dunstkreis des Rektors der Uni Zürich ging der Drang nicht nach Höherem. Also kaufmännische Lehre, zeitweise Obstverkäufer.
Ja, alles Mögliche, alles was halt nicht, das war halt doch, mir ist das halt doch, so einfach war es nicht, das zu verarbeiten, zu verdauen.
Und ihre Mutter war mit 6 Kindern sicher überfordert.
Woanders, ja, die hat sie ja alle verteilt überall. Aber Gott sei Dank behielt sie ihren Glauben bis zum Schluss. Sie meinte, wir seien nur wegen den Gebeten irgendwelcher Freunde noch am Leben und so weiter. Und das hat sie selbst gestärkt.
Der Sohn Daniel wird klassischer Balletttänzer, lernt auch Pantomime in Zürich und Paris. Warum das? Warum? So körperliche, warum der Tanz? Was gab er Ihnen?
Weil zuerst mal habe ich getanzt in den Kellern. Das nannte man damals Existenzialistenkellern. Da habe ich wie verrückt getanzt. Das war eine Art Feitstanz. Ich musste aus mir heraus. Ich habe wie verrückt getanzt. Und manche waren da, das war der Ballettmeister von der Oper von Zürich. Damals war das so etwas, da schaute man sich an wie Punks oder so. Die spinnen da unten in den Kellern, tanzen sie wie verrückt. Und da haben sie gemeint, ich sei sehr begabt und ich soll in die Theatertanzschule. Und das war das Einzige, was übrig blieb an Berufen, die ich schon versucht hatte und nicht durchgekommen bin. Und das, an dem bin ich dann geblieben, tatsächlich. Aber viel zu spät habe ich natürlich angefangen. Man muss das mit 10 Jahren anfangen und ich fange mit 19 an. Da hat man kein Dehors. Und also Dehors ist das Aufbrechen des Körpers in die Seiten. Das hatte ich nicht und hatte es nie. Ich war nie technisch so fit, wie es normalerweise für einen guten Tänzer. Aber ich war begabt. In Bern haben sie mich genommen und da war ich dann Solotänzer und habe alle möglichen Rollen gespielt.
Und genossen den Applaus, haben aber früh auch schon ein Faible entdeckt fürs Inszenieren, haben Regieassistenz gemacht, Theaterstücke von Ionesco und Picasso. Also vom Neuen, vom Experiment waren sie früh begeistert.
Dort bin ich wahrscheinlich als Künstler geboren in Bern, glaube ich, in dieser Zeit, wo ich auch diesen Umbruch vom Tänzer zum Theater, und dort habe ich meine Freunde kennengelernt, wie Luginbühl, Dieter Roth, Gerstner, Tengeli, all diese Leute, die später meine Künstlerfreunde wurden, die habe ich alle da in der Zeit kennengelernt.
Für Sie waren die 50er alles andere als miefig.
Für mich war das der Umbruch in die neue Zeit, ja.
1959 geht's nach Paris. Es ist ja auch die Stadt der Liebe.
Naja, ich bin mit einer Frau zuerst mal, ich war ja schon verheiratet, mit einer jungen Frau, die jetzt noch existiert in Amerika.
Und es folgten noch mehrere Ehefrauen?
Ja, natürlich. Also,
was heißt Frauen? Natürlich?
Nein, weil sie nur Ehefrauen. Das waren Frauen, mit denen ich länger lebte, die ich nicht geheiratet habe. Aber 3 habe ich geheiratet, ja. Und wieder geschieden. Und mit denen ich gut auskomme, alle 3. Und wir haben großen Respekt und schätzen uns bis heute.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Norbert Joa.
Daniel Spörri, Erfinder der Eat Art.
Und war auch einst Mitbegründer des gemeinnützigen Instituts für Selbstentleibung. Jesus.
Ja, sowas. Ein riesen leerer Raum. Und dann habe ich das gebaut mit Latten und so weiter. Und habe so Kojen gemacht, in denen man alle Formen der Selbstentleibung ausprobieren konnte.
Wir reden nicht über ein lustiges Thema. Es geht um Selbsttötung.
Ja, das war es. Das war 15 Jahre nach dem Krieg. Da habe ich gesagt, der Tötungsgedanke wurde ausführlich untersucht. In Deutschland hauptsächlich in den letzten 20 Jahren. Der Selbstentleibungsgedanke wurde nicht genügend ausführlich darüber nachgedacht.
Da hing dann ein Strick, eine Waffe, natürlich nicht scharf geladen, ein Messer.
Und so weiter, eine Badewanne, in der man ausrutschen konnte und so weiter. Das ist ein Bügeleisen, ein alles Mögliche. Und es gab auch eine Schreibstube für den letzten Willen. Ein Briefkasten, und der war am Schluss der Ausstellung gefüllt. Also für gefüllt, also es waren 30, 40 Briefe, haben sich wirklich Leute hingesetzt und haben ausgedacht, witzig, nicht witzig, auf irgendeine Weise haben sie sich damit auseinandergesetzt.
Und darum geht's zentral bei Ihnen und vielleicht überhaupt in der Kunst, etwas in Frage stellen, den Blick auf etwas lenken, irgendwas in Gang setzen in einem?
Ja, das sage ich ja, mit einer Idee beimpfen.
Und wann wird eine bloße Idee zur Kunst? Weil Ideen haben viele da draußen auf der Straße.
Naja, große Kunst ist, was große Künstler machen, kleine Kunst ist, was kleine Kunst machen.
Woran erkenne ich einen Spörri, wenn es nicht dabei steht?
Sobald Sie einen dreckigen Teller sehen, sagen Sie sofort schon, aha, das muss ein Spörri sein.
Aber so einfach ist es ja nicht.
So einfach ist es nicht eben, das sage ich ja.
Und wenn ich Ihnen sage, da ist ein Tigerhai über 4 Meter lang, der schwimmt in Formaldehyd, wer ist das dann?
Naja, das wissen wir auch schon wieder. Wie heißt der? Ich weiß, jetzt fällt der Mensch nicht ein.
Der ganz Große.
Ja, der noch Bedeutende.
Damien Hirst.
Ja, genau.
Und sein Privatvermögen wird auf 800 Millionen Euro geschätzt. Ist das so gesehen auch schon eine Kunst?
Ach, das wissen Sie, das interessiert mich wirklich nicht. Geld machen ist etwas anderes. Das können gewisse Leute und andere nicht. Ich habe keine 800 Millionen zusammengesammelt. Aber wenn ich geschickt gewesen wäre, hätte ich es vielleicht auch geschafft.
Es ist natürlich oft und ungerecht auf der Straße die Rede von dieser Handvoll, die wirklich ausnehmend gut davon lebt. Tausende können überhaupt nicht davon leben, von ihren Ideen und ihrer Kunst. Das muss man auch mal sagen.
Ja, ja. Viel, viel mehr können nicht davon leben. Natürlich, das ist eine brotlose Kunst, immer noch Kunst. Das sind, man hat immer diese 2, 3, zeigt man auf die halt Millionen verdienen. Ich weiß auch nicht, wie sie es machen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es gerne wissen, aber ich habe es nicht.
Zurück zu Ihnen, ja. Zurück zum Essen. Ich schaue gerade wohlgefällig auf Ihre gespannte Weste. Da erkennt man den Koch am Bauch.
Nee, gute Köche heute haben keinen Bauch. Keine Drei-Stern-Köche, die sind richtig schlank und so. Das ist nicht mehr, das war mal so, diese fettige Küche, Generaldirektorenbauch. Und meiner ist halt, ich glaube, ich habe auch Tänzer tendieren dafür, dass sie Bauch kriegen am Schluss.
Aber Sie kochen auch gern und sehr gut und hatten lange ein Lokal, natürlich auch mit einer künstlerischen Note, das Spörri in Düsseldorf, 40 Jahre her. Es gab auch mal Tigerfilet und Elefantenrüssel, aber woher kriege ich das frisch?
Also zum Beispiel Elefantenrüssel kann man haben, konnte ich in Paris bestellen. Da gab es tiefgefroren Scheiben von Elefantenrüssel.
Wie schmeckt das?
Das schmeckt langweilig. Das ist ein Muskel, ein sehr starker muss. Sie wissen ja, Elefanten können ganze Baumstämme mit dem Rüssel heben und tragen. Und sie sind ja träge. In Indien sind sie Maschinen, also tragen, sind wie Traktoren.
Da geht es dann eher drum, ich kau und denke mir, aha, so schmeckt also ein Elefantenrüssel. Und beim Tigerfilet?
Es geht immer um diese Idee, dass man ein Tigerfilet. Ich habe den Leuten immer gesagt, im Restaurant Spörri könnt ihr von mir aus Bratwurst mit Rösti essen, aber dann könnt ihr sagen, ich hätte aber ein Tigerfilet essen können, wenn ich dafür 40 Mark ausgegeben hätte. Das ist natürlich teuer, weil es auch schwierig ist, das zu kriegen. Und woher kriegt man es? Wir haben es bekommen, wissen Sie woher? Von den Tierperken, ja. Die haben ja zu viele Tiere, die sterben ja nicht normal. In Bern gibt es Berner Bärenrestaurant. Das sind ja viel zu viele Bären in Bärengraben. Dann werden die auch gegessen, Bärentatzen, die Karl May gelesen haben und so. Kann man alles in Bern im Restaurants haben.
Also, dazu gab es noch Aktionen, unter anderem mit Boys oder Bankette, Arm und Reich oder auch mal mit Marx, Engels, Kleist, Wagner, Dürer und Bismarck. Wie ging das?
Namensvetter. So habe ich angefangen in Köln an der Kunsthochschule. Zuerst wusste ich nicht, was ich lehren soll. Ich bin ja nicht ein Maler, ich kann nicht lehren, wie man malt, sondern ich kann das lehren, was ich kann. Und ich kann eben Ideen produzieren. Also habe ich als erstes habe ich gesagt, so, unser Direktor der Schule hieß Karl Marx. Und plötzlich sagte ich, aha, jetzt schauen wir mal, wer auch noch in Köln wohnt. Nicht nur Karl Marx, sondern auch Johann Wolfgang Goethe. Und sein 5-jähriger Sohn hieß auch Johann Wolfgang Goethe. Und dann hatten wir 2 Friedrich Schiller, wir hatten Engels, wir hatten jemand, der hieß Hamlet, das war ein Türke, Hamlet, irgend sowas. Und dann gab es Albrecht Dürer, der war aber aus Düsseldorf, der kam nicht aus Köln. Herr Albrecht Dürer, würden Sie bitte kommen? Wir laden Sie ein, mit Ihrer Frau natürlich, und kommen Sie doch bitte am Sohn-zu-Filten und dann essen wir alles nur berühmte Leute. Und niemand sonst wird da sein, außer einem Fotografen und einem Journalisten. Weil ich wollte nicht, dass die dann alle lachen und sagen, schau mal den Albrecht Dürer, schau mal, wie blöd der aussieht. Genau das wollte ich nicht. Also waren die alle unter sich und waren alle glücklich. Und dann haben wir ihnen so Kongresskärtchen gemacht und dann schauten sie sich an und sagten, ach, Sie sind Herr Schiller, ich bin Herr Goethe. Und plötzlich rannten die herum stundenlang und verlangten Autogramme von den falschen Goethe und waren ganz stolz, dass sie jetzt Schiller und Goethe und alles, und es waren alles Originalunterschriften. Wir reden doch immer von Fälschungen jetzt, haben sie mich gefragt. Was ist das anderes als eine Unterschrift von Karl Marx? Die ist echt und trotzdem falsch. Man nimmt die Welt auseinander und merkt, dass sie genauso lächerlich ist wie alles andere.
Jetzt kommt eine Band, die vom Gefühl gut an die Stelle passt jetzt hier. 5/8 in Ehren. Schon mal gehört?
Nein, nie gehört.
Die leben mit Ihnen in der großen Stadt Wien. Kriegen Sie das auch noch hin?
My word, die Confus.
Jetzt bist du vor die Gedanken, lass die Traum, die Gedanken fragen und danken sollen. Die Ungewissheit fuhrt warm. Jetzt bist es, was du im Leben immer wolltest. Und du musst nicht kennen, du musst nicht sollen. Du musst gar nichts außer wollen.
1:1 im Künstlerhaus Markt Oberdorf heute. Mit dem Künstler Daniel Spörri. der schon lange, seit Jahren in Wien lebt und da jetzt nach weltweit, glaube ich, einem Dutzend Wohnorten auch bleibt?
Seit Jahrzehnten fragt man, sind Sie jetzt angekommen? Das hat man mich zum Beispiel ganz immer wieder gesagt, jetzt in der Toskana. Sind Sie glücklich, finden Sie in der Toskana? Überhaupt nicht. Im Winter langweilt man sich furchtbar, man friert und es ist feucht. Die Toskana ist im Winter nur, alle gehen im Sommer schnell ein bisschen, ein paar Wochen und denken, es sei die schönste Gegend der Welt. Das ist überhaupt nicht wahr.
Also Wien war auch nicht das letzte Wort?
Muss es überhaupt nicht sein.
Sind Sie eigentlich getrieben oder lustvoll rastlos?
Wahrscheinlich war es am Anfang getrieben und ist jetzt mittlerweile lustvoll geworden. Aber ich bin gar nicht so, ich bleibe ja überall mehrere Jahre, bis es sich ausgelebt hat, bis ich mich langweile.
Jetzt werden Sie im März 85 und Sie sammeln Dinge, bringen Sie neue Zusammenhänge und wissen gleichzeitig, alles wird vergehen. Ist das nicht ein Widerspruch? Dinge haben wollen, besitzen wollen und wissen, es löst sich alles in Rauch auf.
Nein, das haben doch alle Sammler. Ich kenne viele, die sagen, ich kann mich erstens von allem trennen. Ich spreche jetzt von mir. Und trotzdem bleibt eben das Wissen, dass ich es hatte, dass ich es einmal hatte. Ein ganz berühmter Spruch, der mir immer sehr imponiert hat, heißt: Bildung ist der Rest, der bleibt, wenn man alles Gelernte vergessen hat. Also so ein Duft von einem Parfum bleibt noch so irgendwo in der Luft hängen. Das ist das, was man einmal hatte. Schauen Sie sich auch so reiche Leute an, die mal Schlösser und alles Mögliche hatten. Die reden davon, man spürt, das stimmt schon. Man merkt es ihm an, dass er da mal in einem Schloss herumspaziert ist. Oder dass er mal Millionen besessen hat oder irgendwas. Das merkt man ihnen an.
Und so gesehen ist das Momente-Sammeln nicht vergebens.
Nein, auch man sammelt ja auch Erfahrungen, man sammelt Leute, die man geliebt hat. Das ist doch auch sind wunderbare Erinnerungen. Ich habe Ihnen ja gesagt, alle Frauen, die ich geliebt habe, die habe ich in meinem Kopf. Schauen Sie, ein Foto bleibt ja auch. Es ist da. Also die Dinge sind immer gleichzeitig auch da.
Ein Punkt noch. Sie haben mal einen kurzen Satz gesagt, ich habe keine Kinder und es nie bereut. Ja. Auf ganz archaische, irrationale Weise, manche denken ja, dass sie in gewisser Weise schon auch weiterleben in ihren Kindern. Der Gedanke steckt da auch drin. Ja, ist ihnen nicht fremd.
Nein, überhaupt nicht. Ich lebe auch weiter in den Leuten, die sich an mich erinnern oder meine Studenten. Ich war halt glücklich, weil ich als Lehrer dann Leute in dem Alter bekam, mit denen ich also auf meiner Ebene reden konnte. So Babys, die herumschreien, das geht mir auf die Nerven. Aber nicht aus dem Grund wollte ich keine, sondern weil ich selber schlechte Erfahrungen in der Kindheit hatte und das will ich niemandem antun. Und außerdem bin ich überzeugt, dass da die Welt sowieso im Moment viel zu viel Kinder produziert, das wissen wir alle. Und irgendwie muss man ich weiß, dass ich da nicht viel dazu beigetragen habe. In 30 Jahren sind es dann schon 10 Milliarden oder so. Das wird dann schon langsam knapp.
Herr Spörri, Alpha und Omega heißt ein Kernstück der Ausstellung hier in Markt Oberdorf. Ja. Die Totenschädel auf Kinderstühlen. Ja. Mein Blick auf die Uhr, ein kleines Omega. Wir sind am Ende.
Aha.
Aber wäre das eigentlich eine schöne Vorstellung, dass unser Gespräch, unsere Begegnung auf immer zu hören sein wird?
Das ist, wissen Sie was, ich glaube, ich werde es bald vergessen. Das, ob sie immer da ist oder nicht, ist mir dann ziemlich wurscht.
Was für ein gelassener, heiterer Schlussakkord. So gingen wir 2015 auseinander. Am Mittwoch ist Daniel Spörri gestorben, mit 94 Jahren, und hatte zuletzt von sich gesagt, Zitat: Ich glaube, dass gar nichts Bedeutendes aus mir geworden ist. Ich bin kein Spezialist im Sinne von irgendetwas.
Ich mache nur, was ich meine, machen zu müssen. Von Tag zu Tag. Zitat Ende. Wer kann das von sich schon behaupten?